SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander, draußen im Land und hier im Theater Pavillon Luzern. Herzlich willkommen. Ja, meine Gäste heute, das sind Zipora Marti und Moritz Stiefel. Sie ist 26, er 37. Beide sind engagierte Unternehmer mit klaren Werten. Es geht um beste Rohstoff, häufig aus der Region, hochwertige Veredelung und Ästhetik. Er ist Gastronom, sie Unterwäschdesignerin. Er war lange als DJ unterwegs gewesen. Sie hat das letzte Jahr 365 Tage das gleiche Kleid angehabt und ihre Erfahrungen darüber auf Social Media teilt. Beide sind verheiratet ohne Kind und einfach spannende Menschen. Herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich anders anfangen, aber so wie wir jetzt hier sitzen in diesem Theaterpavillon, habe ich immer an Moritz Stiefel seine Socken direkt im Blickfeld. Und ich muss Ihnen das zuhause beschreiben. Die sind schwarz, die Hosen sind ein bisschen kürzer, dass man die Socken auch wirklich sieht und haben Krise in allen Farben drauf. Moritz Stiefel, so Socken für den Mann, ist das so das modische Statement, das man sich ausleben kann?
Ich glaube, heutzutage ist das recht angekommen in der Gesellschaft. Und Freunde und alle müssen die schwarzen Socken anziehen. Also ich ziehe die farbigen Socken schon länger an, also seit etwa 10 Jahren.
Gibt es Lieblingssocken?
Ja, es gibt einige.
Wir sind schon mit beim Thema bei den Kleidern. Zipora Marti, 2018 war ein spezielles Jahr für Sie. Sie haben das ganze Jahr das gleiche Kleid angehabt. 365 Tage. Und jeden Tag in Social Media ein Foto dazu gepostet. Was ist das für ein Kleid, das man Sommer wie Winter anlegen kann, jeden Tag? Beschreiben Sie das mal.
Also das Kleid ist aus Baumwolle. Es war schwarz, vorne ein bisschen kürzer als hinten. Und hatte kurze, angeschnittene Ärmel, sodass ich gäbig etwas darüber anlegen konnte. Oder es eben auch wie als lange Bluse im Sommer tragen.
Hat es das am Stangen gegeben oder haben Sie das speziell gemacht?
Das Kleid ist in Zusammenarbeit mit Etris entstanden. Und wir haben eine kleine Auflage auch im Tessin produzieren. Also Etris ist eine kleine Marke aus Bern.
Also Sie haben gesagt, das war eine Spezialanfertigung, sozusagen ein 365-Tage-Kleid.
Es ist jetzt aber ein Teil aus Ihrer Kollektion geworden.
Mhm. Und am 31. Dezember, das letzte Jahr, am letzten Tag von diesem Versuch, haben Sie es da verbrannt oder mögen Sie es überhaupt noch sehen?
Nein, es ist nicht verbrannt. Ich bin aber am 31. Dezember schon seit etwa 3 Monaten intensiv mit meinem neuen Projekt beschäftigt gewesen und bin wie froh gewesen, ist das Projekt durch gewesen, muss ich nicht immer Bilder machen, weil das ist echt das Anstrengendste gewesen, immer eine neue Szenerie und das Foto und dann das Posten.
Also eben, es hat jeden Tag ein Bild gegeben dazu. Warum haben Sie das gemacht?
Warum das ganze Projekt? Bild gemacht haben?
Nein, das Projekt. Der Versuch, der Selbstversuch, mit dem gleichen Kleid ein Jahr lang zu leben.
Also ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und dann ist Fair Fashion ist schnell mal zum Thema geworden, aber dann ist auch gleich mal bei mir in den Fokus gerückt, wie viel konsumiere ich und wie viel brauche ich wirklich. Und dann dachte ich, okay, jetzt probiere ich mal, um mich selber herauszufordern. Kann ich ein Jahr lang, ich habe gar nichts Neues gekauft, aber ich habe mich halt sehr auf eine kleine Garderobe beschränkt.
Also hat alles zu diesem schwarzen Kleid passen, so quasi.
Ja.
Und halt im Winter dicke Strumpfe und im Sommer einmal nur schwarze Kleid. Das ist ja meistens ein Prozess, bis man auf so eine Idee, so ein außergewöhnliches Projekt kommt. Wo hat die Idee angefangen, wie ein Sämli wachsen bei Ihnen?
Etwa ein Jahr bevor ich angefangen habe, habe ich von einer jungen Frau aus New York gelesen oder gehört, keine Ahnung, die ein ähnliches Projekt hatte. ihre Challenge war aber dennoch, dass sie es jeden Tag anders kombinieren mit Secondhand-Stücken und so. Genau, und es war mir auch ein bisschen aufwendig. Genau, die Idee habe ich von dort. Und ich wollte es dann zuerst einfach machen, für mich selber herauszufordern. Und habe dann gleich gemerkt, dass ich mit diesem Thema auch Leute inspirieren kann. Genau, also eben zum ihren eigenen Konsum hinterfragen. Mhm. Und dass sie sich mal überlegen, wer das ihre Kleider wirklich gemacht hat und wie viel das sie eigentlich brauchen. Ja.
Moritz Stiefel, man könnte jetzt meinen, wenn man Zipora Marti zulässt, am Mann fällt das ja nicht, was sie jetzt da probiert hat. Oder? Der trägt quasi Jahr in Jahr Ausgleichungen. Ist das ein bisschen so bei Ihnen als Mann? Kleider, Mode, ein paar Jeans, ein T-Shirt und gut ist?
Ja, ich bin ein bisschen eitler. Also, mir ist das schon sehr wichtig, wie ich aussehe.
Also, Sie können auch lädeln?
Nicht mehr so gerne.
Aber wie ist es mit Kleidern? Also, Sie haben einen Kleiderschrank, der etwa gleich von Ihnen ist wie bei Ihrer Frau?
Mehr?
Liegt es daran, dass Sie nicht ausmisten? Oder sind das alles Lieblingsstücke?
Ja, eben, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie 30 Hemden, die ich habe, und sie hat vielleicht 15 Blusen. Oder? Und das ist jetzt halt so. Oder?
Aber ist Ihnen durchaus wichtig, Mode auch, Kleidung auch als Statement?
Definitiv, ja.
Ich will trotzdem noch schnell beim Gedanken von der Reduktion bleiben. Also so ein bisschen schauen, wie viel brauche ich eigentlich. Und mit einem wertvollen Stück nachher 365 Tage durchkommen. Sie sind Koch. Wenn Sie jetzt eine Hauptzutat müssten 365 Tage warten. Was wäre das?
Ich denke, das wird ein Sellerie sein.
Ein Sellerie?
Ja. Man kann viel machen aus einem Sellerie. Also man kann ihn räuchern, man kann ihn schmoren, man kann ihn braten. Also es geht einiges. Oder entsaften. Also da geht einiges.
Ist grossartig, oder? Mir kommt nichts in den Sinn. Also nicht, aber ich meine einen Salat oder in die Suppen. Und dann hat es den Sellerie jemand gesehen. Aber da ist offenbar ganz, ganz viel mehr möglich. Werden wir nachher noch darauf zurückkommen. Zipora Marti, haben die Leute überhaupt gemerkt, wenn es nicht ihre allernächsten Freunde waren, dass sie das ganze Jahr das Gleiche haben? Also die Verkäuferin im Bäcker oder so?
Also es hat es niemand gemerkt von sich aus. Und auch die Nächsten. Also ich hatte dann noch einen Bürojob und habe, keine Ahnung, 5 Tage in der Woche mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet. Und auch die haben es nicht gewusst, wenn ich es ihnen nicht gesagt habe.
Fällt einem gar nicht so auf. Da gibt man so viel Geld aus für schöne Kleider, oder? Und dann fällt das irgendwie. Wirklich, das haben die nicht gemerkt, ihre Arbeitskollegen?
Nein. Nein, und es ist ja auch gut, weil eigentlich, eben, wir kümmern uns so viel darum, was die anderen denken. Und irgendwie, nein, jetzt habe ich die Bluse schon 2 Tage an, jetzt muss ich unbedingt etwas Neues. Mhm. Sonst merkt es jeder und jeder denkt, es sei irgendein Grusel oder so. Aber die Leute sind viel zu fest mit sich selber beschäftigt, so wie auch wir mit uns selber beschäftigt sind.
Stichwort Grusel. Gewaschen haben sie schon in diesem Jahr, oder?
Natürlich.
Wie ist denn das möglich? Einfach über Nacht schnell?
Ich habe es alle 2 Tage von Hand gewaschen, am Abend und dann aufgehängt über die Nacht.
Mhm. Moritz Stiefel, haben Sie dort mal gehört, das ist auch in Luzern passiert, der Selbstversuch. Haben Sie gehört auf irgendwelchen Umweg, da gibt es eine Frau mit dem einen Kleid?
Nein, also das war mir nicht bekannt gewesen.
Hat sich... Sie haben, ich habe es gesagt, ein Restaurant in Luzern. Vor rund einem Monat ist der neue Go Mio rausgekommen. Da gibt es eine neue Kategorie, die heisst Pop. Da werden also keine Sterne vergeben, sondern junge Hoffnungsträger auszeichnet und erwähnt. Sie sind dort auch genannt. Wie ist das so mit diesen Sternen und diesen Gastroführern und Kritikern? Schlaft man da nicht mehr und fiebert dem entgegen, oder?
Also ich persönlich verfolge das sehr gerne, aber ich in meinem Betrieb koche für Gäste. Und ich will einfach Gäste Zufriedenheit. Ich will nicht, also klar, es ist schön, wenn man dort aufgeführt wird, aber ich will einfach, dass der Gast rausläuft und Freude hat. Und dass er spürt, dass mein Herzblut dabei ist.
Ist jetzt nicht ein bisschen tiefstapeln? Tut man nicht doch ein bisschen vergleichen in der Branche, wer hat was? Wer hat da eine Erwähnung oder einen Stern?
Natürlich tut man das ein bisschen spinzeln, was der andere macht. Aber ja, ich bleibe bei mir und schaue für meinen Betrieb.
Würden Sie so einen Stern wählen? So einen Ritterschlag von den Kritikern?
Natürlich. Das ist also jeder Koch, der Nein sagt, das ist nicht ehrlich.
Mhm. Gibt es so ein Gericht auf Ihrer Karte, wo man beim Zuhören auf der Zunge spürt,
wie sie kochen. Sie haben jetzt den Sellerie vorher erwähnt. Können Sie uns mal einfach so ein Gericht beschreiben, dass man sich vorstellen kann, was denn bei Ihnen auf dem Teller ist?
Also einer unserer absoluten Signature-Dishes ist zum Beispiel Schwarzwurzeln mit Trüffel und Eigelb. Das ist zum einen machen wir einen Ragout, den wir unten reintun. Dann machen wir eine Creme in einem Warmbläser oben drauf warm. Ein Eigelb, das wir konfiert haben in Butter, legen wir oben drauf. Und dann schön ein bisschen Trüffel drüber und crispy Schwarzwurzeln. Das ist so der Renner bei uns.
Mhm. Und das mit dem Sellerie, wenn ich jetzt doch noch mal auf den zurückkomme. Was kann man mit dem machen, außer Salat oder in die Suppe schmeißen?
Also eben, was wir viel machen, ist Sellerie räuchern. Also zuerst räuchern, dann in eine Salzkruste rein, dann vor dem Gast aufschlagen, dann nehmen wir es zurück in die Küche rein, verteilen und machen den Vinaigrette mit Sellerie, also mit Stangensellerie, mit dem Grünen. Dann. Und das ist eigentlich nur Sellerie. Und dann haben wir noch so einen Saft, den wir angießen. Das ist einfach Sellerie. Also Sellerie kann man viel machen.
Mhm. Aber man spürt auch bei Ihnen so ein bisschen, der Rohstoff kann einfach sein. Nachher das Anspruchsvolle ist, was man daraus macht, oder?
Genau, ja, das ist es. Also der Rohstoff nicht einfach. Also auch der Sellerie muss von einem guten Bauer kommen oder aus einem guten Boden. Das ist mir einfach wichtig, oder? Die regionalen und saisonalen Zutaten. Ich mache nicht im Winter einen Tomatensalat oder so etwas, oder? Das ist mir einfach wichtig.
Und Sie wissen, woher Ihre Sellerie kommt?
Natürlich.
Also persönlich?
Persönlich. Ich habe mit dem Gerät auf dem Feld.
Essen ist mehr wie satt werden, spüre ich da. Was ist denn Ihr Lieblingsgericht?
Ich bin ganz ein Einfacher. Also privat bin ich wirklich sehr ein Einfacher. Ich habe gerne so Hausmannkost, so Zürich-Schnetzel mit Rösti oder eine gute Bratwurst oder ja, so in diesem Stil.
Mhm. Zipora Martis, Sie arbeiten auch in einem Restaurant. Das ist sozusagen Ihr Brotjob. Also Sie arbeiten Teilzeit im Service. Ist das einfach, um die Miete zu zahlen? Oder ist da auch so ein bisschen Herzblut drin, wie der Moritz Stiefel für die Gastronomie hat?
Für mich ist da definitiv Herzblut drin. Ich habe das eigentlich schon Jahre mal machen. Und habe dann eben meinen Job im Büro gekündigt und dachte, jetzt habe ich die Chance, mal das auszuprobieren. Genau, und ich mache es wirklich sehr gerne.
Aber Sie sind im Service, also ja. Sie stehen nicht selber in der Küche und kreieren Ihre eigenen...
Ich bin im Service, ja.
Mhm. Und was ist dort daran spannend?
Der Kontakt mit den Leuten.
Mhm. Genau. Sie sind in einem veganen Restaurant, wo Sie servieren. Das hat einen Grund, oder? Also Sie hätten kein gutes Gefühl, ein Rindsfilet aus der Küche zu tragen.
Ja, das würde ich nicht so gerne machen. Und vor allem könnte ich es nicht empfehlen. Genau, das ist ja gut. Das Servicepersonal kann sagen. Aber, ja. Nein, ich ernähre mich persönlich auch vegan, aber nicht so strikt.
Das heisst, eben doch einmal das Rindsfilet.
Ah, nein.
Das dann doch nicht.
Nein, keine Diskussion. Nein, ich esse kein Fleisch seit etwa 4 Jahren. Das ist für mich klar. Und trotzdem merke ich, wie wenn es mal zu Käse kommt oder so, dass wie, wenn ich bei meiner Mom daheim esse oder wie auch immer, viele Leute nehmen sehr Rücksicht auf mich. Und gleich schaffen es noch nicht alle, eben, wenn ich zu Besuch bin, so voll auf mich oder auf meine Ernährung Rücksicht zu nehmen. Und dann bin ich auch bereit, so Kompromisse zu machen.
Also einmal einen Schnäppelkäse zu essen?
Ja, wenn ich ihn weglasse, lasse ich ihn weg.
Ist es, also genau. Sie sagen weglassen. Ist es ein Verzicht, wenn man so lebt?
Nein, für mich ist es nicht ein Verzicht, für mich ist es vielmehr eine bewusste Entscheidung.
Mhm. Weil Ihnen Tierleid da haben? Oder weil, was ist so der Beweggrund, um zu sagen, nur noch pflanzlich?
Ja, sicher mal die ethischen Gedanken, aber dann vor allem auch umwelttechnisch macht es einfach keinen Sinn, Fleisch zu essen, weil es braucht so viele Ressourcen, so viel Wasser, so viel Getreide für die Tiere zu füttern, die wir dann essen. Und nebendran verhungern Leute. Ich weiß auch nicht, und wir schiffen die Soja um die halbe Welt für eben die Massentierhaltung. Es hat einfach unser Fleischkonsum und unser Konsum von Käse und Milchprodukten hat ein Ausmaß angenommen, wo ich wirklich finde, es ist nicht gesund. Nicht gesund für uns Menschen und nicht gesund für unsere Welt. Und ja, Vielleicht ist es etwas extrem, sich vegan zu ernähren, dass man sie, aber das ist auch die Art, wo man auf das aufmerksam macht. Genau, ein bisschen provoziert, das ist gut.
Fühlen Sie sich provoziert?
Überhaupt nicht. Also wir in unserem Restaurant nehmen wir auch Rücksicht auf Veganismus, auf Vegetarier, auf irgendwelche Allergien. Also, kann ich nicht sagen, dass es eine Allergie ist, sorry.
Es ist ohne Allergie.
Nein, aber ich denke... Ich denke, heutzutage ist das normal. Also, da muss man wirklich auch Rücksicht nehmen auf das. Und jeder Mensch kann das für sich selber entscheiden. Also.
Aber Sie verwenden Fleisch, also Sie kochen
Fleisch? Ich koche mit Fleisch, aber eben, wie gesagt, sehr nachhaltig. Mhm. Also, zum Beispiel, ich kaufe ganze Tiere, brauche das ganze Stück. Bei mir gibt es immer eine Variation vom Weiderind, wo draußen war. Und dann wird eben, die Leute auch manchmal ein bisschen erschrecken. Oder? Dann heisst es einfach, ja, was ist das da? Zunge. Oder das sind, das erschrecken sie sich, probieren es aber gleich und finden, wow, das ist super, oder?
Also die Filetküche, das ist es nicht bei Ihnen.
Das finde ich cool.
ich probiere mir gerade vorzustellen, Moritz Stiefel, wie es bei Ihnen in der Küche zugeht. Was sind Sie für ein Typ Küchenchef? Man hört ja so einiges von so fliegenden Kochlöffeln und Diktatoren am Herd und so. Ist es so der Ton?
Nein, bei uns ist es relativ ruhig. Wir sind gut vorbereitet auf den Service. Und wir haben es auch lustig miteinander. Oder? Aber es ist einfach so, während der Servicezeit ist ein bisschen streng. Aber nach dem Service haben wir es wieder gut, wenn wir alles reflektieren. Also, ich meine, auch bei uns passieren mal Fehler, oder? Mhm. Aber das wird dann nach dem Service miteinander im Team besprochen, bei einem Feierabendbier.
Ich frage gleich, wie Sie haben im Militär weitergemacht, bis zum Furnier. Furnier. Entschuldigung. Bis zum Furnier. Nimmt man da etwas mit von dieser Struktur, dann doch wieder zurück in die Küche?
Ach, ich habe dort nicht umgeschraubt. Also, wir haben einfach geschaut, dass man lernt sich mit Leuten umgehen, wie man Leute führt. Das habe ich aus dem Militär gezogen. Aber sonst nicht viel.
Und was haben die Soldaten aus diesen Diensten bei Ihnen gezogen? Also haben die gegessen wie im 5-Stern?
Ja, also mit dem Budget konnte man nicht kochen wie im 5-Stern, aber... Ich habe immer Wege gefunden, dass es ein bisschen extra zu bekommen.
Wie?
Das werde ich jetzt nicht sagen.
Aber es hat also extra Rationen oder mal etwas extra Gutes gegeben. Das ist persönlich aus dem Theaterpavillon Luzern mit dem Küchenchef und Gastronom Moritz Stiefel und der Zipora Marti, Unterwäsch-Designerin. Zipora Marti, wir haben sie sozusagen von der Nähmaschine weggeholt. Sie nähen gerade ihre erste eigene Unterwäschlinie. Sie sind also auf dem Sprung zur selbstständigen Unternehmerin. Warum Unterwäsch?
Das ist echt passiert.
Ja, das langt mir nicht. Also, ich glaube jetzt doch, wenn man sich zur Unternehmerin entscheidet, dann hat man doch wirklich eine Idee, einen Businessplan, hat sich überlegt, warum könnte das funktionieren, was mache ich, was andere nicht machen.
Nein, für mich ist es wirklich so, dass es passiert ist. Noch im August habe ich gesagt, ich mache mich nicht selbstständig und ich gründe auch kein eigenes Label. Im September. Ja, darum mein Label heisst auch Thoughts of September, Gedanken vom September. Und also 2018, wir sind da recht schnell unterwegs. Wir haben auch keinen ausgeklügelten Businessplan oder so. Aber ich glaube auch, dass das eine gute Strategie kann sein kann. Oder dass es unsere Strategie kann sein kann, einfach wie so klein und schlank bleiben und so halt nehmen, was kommt und wie, anstatt schon grosse Pläne zu machen, die man dann eh nicht erreichen kann.
Also Sie nähen die Heime, die Unterwäschteile und es gibt in einen Versandhandel auch, oder? Wo Sie,
genau, also der Online-Shop eröffnet nächsten Samstag.
Jetzt ist das doch ein Business. Was ist denn, also ich muss jetzt gleich fragen, ein BH ab der Stange oder ein BH bei Ihnen? Gibt es einen Unterschied?
Definitiv. Meine drei Leitbegriffe, sage ich mal, sind Ästhetik, Nachhaltigkeit und Komfort. Und das in dieser Kombination habe ich für mich noch nicht gefunden. Und also auch, es gibt nachhaltige Labels, die aber nicht so hübsch aussehen. Es gibt sehr schöne Unterwäsche, die aber nicht nachhaltig oder nicht sozial verträglich produziert worden. Und ich versuche wirklich so all die Aspekte zu berücksichtigen. Mhm. Genau, eben, dass es möglichst nachhaltig möglichst bequem und trotzdem wirklich einen hohen Anspruch an die Ästhetik zu behalten.
Das Geld für das Business haben Sie mit Crowdfunding zusammengebracht. Das heisst, Sie haben auf dem Internet in 90 Tagen 15'000 Franken gesammelt.
Genau, also das ist ein Teil vom Startkapital, ja.
Wie haben Sie sich dort angepriesen, dass die Leute gefunden haben, in die investieren?
Also natürlich viele, die investiert haben, waren Freunde und Familie. Aber dann hat es natürlich auch Kreise gezogen, was mega schön ist. Genau, beim Crowdfunding läuft es immer so, dass du das Projekt vorstellst. Und dann gibt es Belohnungen. Also man kann wie sagen, ich investiere, keine Ahnung, 500 Franken. Das ist so einer der höheren Beträge, die gegeben wurde. Also es geht wirklich da um Mikroinvestitionen.
Mhm. Und was für Belohnungen, wenn jetzt eben 500
Franken? Bei 500 Franken war es ein Fotoshooting von meiner Fotografin und ein Teil aus der Kollektion. Mhm. Genau, aber es ist wirklich, es hat eine ganze Bandbreite von Belohnungen.
Aber die sind Sie jetzt quasi am Abarbeiten, oder? Für das, was man in Sie investiert hat?
Aber für das haben wir auch den Event nächsten Samstag. Mhm. So der Event zur Eröffnung. Und dort hoffe ich natürlich, dass alle Booster oder alle Investoren vorbeikommen und ihre Belohnungen abholen. Ja. Mhm. Ich habe nicht so Angst vor dem.
Moritz Stiefel, Sie sind 37 und haben schon ein eigenes Restaurant. Das ist doch mit Kosten und Investitionen verbunden. Haben Sie auch so Mäzen, Geldgeber, Sponsoren im Rücken?
Ich habe meine Familie und die Familie von meiner Frau, die uns unterstützt hat. Und sonst eigentlich nicht. Zum Glück nicht, sonst würde es noch reinschnurren.
Also, die Selbstständigkeit, eben, dass einem niemand reinschnurren kann, wenn wir ihre Karriere ein bisschen anschauen, die sie gemacht haben. Sie haben in tollen Häusern gekocht, auch im Gütsch zum Beispiel und so. Und dann hat sie so Abbrüche drin, wo grosse Schlagzeilen, der Moritz Stiefel ist zum Beispiel im Gütsch und so, plötzlich mal zack, weg.
Genau.
Wie kommt es zu diesen Abbrüchen?
Das hat eben mit dem zu tun, dass man reingeschnurrt worden ist.
Ganz ja. Ein Beispiel. Was?
Ja, also eben, das ist halt, ich habe zum Beispiel Köche geholt und wir haben zusammen etwas erarbeitet und sind in eine Richtung gegangen und plötzlich haben das Management den Kurs wechseln. Und dann habe ich halt müssen sagen, ich habe meine Linie, mache mein Ding, ich muss weg.
Wie ist das gegangen? Also hat das einfach Krach gegeben? Sie haben den Löffel angerührt, oder?
Nein, gross. Also ich habe einfach gesagt, ja, gut, wenn ihr das wollt, bin ich der Falsche. Und habe meinen Bettel hergelegt und bin gegangen.
Aber es ist ja nicht so einfach, wenn man so jung ist, aus so einem renommierten Haus davon zu laufen, sage ich mal, oder? Riskiert man doch auch einiges.
Ja, schon. Aber ich denke, also ohne Risiko geht nicht im Leben. Gerade in unserem Beruf nicht, oder? Also Gastronomie ist nicht mehr vor 20 Jahren, dass man einfach Geld verdient hat, oder? Also das ist ein Herzpflaster, oder?
Mhm. Jetzt haben Sie ein eigenes Restaurant mit etwa 30 Plätzen. Kann man da Geld verdienen?
Nicht wirklich. Also, eben, das ist natürlich das Herzblut, oder, was drin steckt. Das ist, mit dem tut man sicher einen Namen aufbauen. Was wir natürlich auch anbieten, ist das Catering nebenbei. Oder wir sind natürlich, machen andere Projekte, machen Pop-ups und so weiter und so fort. Dort kommt dann noch mit dieser Masse, verdient man ein bisschen Geld. Aber reich wird man nicht mit der Gastronomie.
Sie haben beide, Moritz Stiefel und Zipora Marti, Ehepartner und Ehepartnerinnen im Rücken, die sie unterstützen. Zipora Marti, wie sieht denn die Unterstützung in Ihrem Fall aus? Sie machen Damenunterwäsche. Was kann der Ehemann da unterstützend beitragen?
Also, es gibt ja viel mehr zu machen, als nur zu entwickeln und zu produzieren.
Mhm.
Genau, jetzt bekomme ich mega viel Unterstützung bei der Vorbereitung von diesem Lounge-Event nächsten Samstag. Ja, aber auch die Möglichkeit überhaupt, dass er sagt, ich gehe das Geld verdienen und mach du mal das, was du oder ja, mach du mal, zieh das Projekt durch.
Mhm.
Genau, das ist für mich wie die grösste Unterstützung. Und auch wie zu wissen, wenn irgendetwas ist, wenn er irgendetwas anpacken kann, dann macht er das. Genau, ist wie so halt auch ein Teil vom Business. Genau.
Die Unterstützung von Ihrer Frau, ist das in der Küche? Also arbeiten Sie miteinander?
Zum Glück nicht in der Küche. Nein, meine Frau die hat mir den Rücken frei, also auf der ganzen Linie. Also sie tut immer so ein bisschen alles planen und Backoffice und tut sogar eine Gastgeberin machen am Wochenende. Also ich bin sehr froh um sie. Ich wäre nicht der Typ, der das könnte.
Sie kennen Ihre Frau seit über 15 Jahren. Also über 15 Jahre. Sie haben sie also mit gut 20 kennengelernt. Wie denn?
Liebe auf den zweiten Blick.
Das müssen Sie ein bisschen ausdeutschen.
Ja, wir haben uns kennengelernt an einem Geburtstag von einer gemeinsamen Freundin. Und da waren wir uns am Anfang nicht so sympathisch. Und irgendwie plötzlich habe ich gefunden, Mann, die hat etwas, super.
Und noch am gleichen Abend haben Sie
das? Ja, nicht gefunden. Und dann ist das irgendwie noch ein bisschen weitergegangen. Dann haben wir uns aber wieder mal getroffen und wieder mal. Und dann habe ich dann so ein bisschen geschaut und dann hat es dann mal geklappt.
Also ist von Ihnen ausgekommen, würden Sie sagen?
Ja, definitiv.
Ihren Job sei ein Beziehungskiller, hört man immer wieder. Ihre Frau hat einen Beruf, wo sie auf dem Büro arbeitet, den Tag durch. Sie sind zu Abend in der Beiz. Geht es auch darum so gut, weil man...
Wenn wir es nicht so viel sehen.
Ja.
vielleicht, ja. Nein. Also, wir haben uns kennengelernt und ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass ich Koch bin und dass halt die Arbeitszeiten sind. Am Anfang hat es ein Sketch gegeben, manchmal, aber wir sind seit 10 Jahren zusammen. Also, das sagt alles.
Kritisiert sie sie auch mal? Probiert etwas und sagt, das finde ich nicht so gelungen.
Ja,
nicht
definitiv. So sie ist die Einzige, die das traut für unseren Betrieb. Also, sie ist auch die, die das sagt. Und dann sage ich, was? Du verstehst das nicht, was ich mir da überlege? Dann sagt sie, das ist viel zu aufwendig, hör jetzt auf mit dem, das ist Scheissdreck. Und dann höre ich manchmal auf sie und manchmal auch nicht.
Manchmal auch nicht. Zipora Marti, es war nicht ein romantisches Candlelight bei Ihnen, wo Sie Ihren Mann kennengelernt haben, sondern ein Punk-Konzert. Das ist laut, recht aggressiv meistens. Wie kommt da das zarte Pflänzchen von der Liebe überhaupt zum Wachsen?
Ist es der nicht? Also wir waren dann 16 gewesen. Also ich war dann 16 gewesen an diesem Punk-Konzert. Und wir sind über einen gemeinsamen Freund dort wie auch zusammen hergegangen. Mhm. So haben wir uns kennengelernt, aber so ist noch keine Liebe entstanden.
Und sind dann doch ein bisschen im Kontakt geblieben mit Ihrem Mann. Und er hat, glaube ich, etwas Geschicktes gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Er hat Ihnen nämlich sozusagen ein Pfand gegeben, das Sie dann ein bisschen gehütet haben.
Ja, das war so. Ich habe dann kurz auf das Konzert, habe ich meine Lehre angefangen als Schneiderin. Und dann hat er gefunden, ja, das so ein schönes Skile, und das habe ich selber gemacht in der 6. Klasse. Das muss ich dir unbedingt geben. Und ich habe das genommen, habe das auch, ja, man könnte sagen, dummerweise, oder vielleicht auch zum Glück, mit heimgenommen. Und irgendwie 2 Jahre später habe ich gefunden, jetzt ist genug, ich will das nicht mehr. Ich war auch dann schon so im Ordnungswahn.
Also jetzt nie angekommen?
Nein, habe ich ja gar nicht können. Ich bin ja, also...
Das ist einfach ein
und es hat ja auch nicht wollen, es hat mir nicht gefallen.
Aber er hat gefunden, an einer Schneiderin wollte ich quasi meine beste Arbeit aus der Nähschule von der 6. Klasse übergeben.
Ja, genau. Und die konnte ich dann leider nicht so loben, wie er sich das gewünscht hat. Aber trotzdem habe ich es mal mit heimgenommen. Und er wusste, dass ich ihm das zurückgeben musste. Das war wirklich 2 Jahre später oder 2 Jahre nach dem Punk-Konzert. Ja, das ist dann erst ja, die Liebe entfacht, oder wie kann man das sagen? Genau.
Sie sind 26, Zipora Marti, und seit 3 Jahren geheiratet. Das ist echt wirklich ungewöhnlich früh in der heutigen Zeit. Warum haben Sie so früh geheiratet?
Ja, für mich in meinem Umfeld, oder vor allem auch in meinem damaligen Umfeld, war das nicht ungewöhnlich früh gewesen. Genau. Ja, für mich hat es wie immer dazugehört. Ich bin evangelisch aufgewachsen und auch meine Cousinen waren verheiratet. Es ist wie, keine Ahnung, wenn du mit 25 noch nicht geheiratet hast, ist es auch mehr außergewöhnlich in diesem Kontext. Mhm. Genau, für mich hat es wieder zugehört und ich habe gewusst, ich wusste, was ich will. Mhm. Und habe darum den Schritt so gewagt. Genau.
Sie sagen, Sie sind in einem evangelischen Umfeld gross geworden, religiös. Wie hat sich das gezeigt, so die Heime, der Glaube, wie hat man den gelebt?
Wir haben schon jeden Tag zusammengebetet und ist jeden Sonntag in die Kirche. Genau.
Hat es bei Ihnen auch so eine Phase gegeben, als Teenager, wo man das anfängt in Frage zu stellen?
Ich habe schon als kleines Kind angefangen, das Ganze in einem größeren Kontext zu sehen. Für mich ist wie von Anfang an, oder ja, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ist es zwar viel abgetan worden, aber für mich war wie schon wirklich als kleines Kind klar gewesen, das hat irgendwie noch mehr Zusammenhänge. Und es ist wie, ich glaube immer noch jetzt, dass da ein Gott ist, der die Welt geschaffen hat, wo ich mir wie nicht vorstellen kann, dass das alles so aus dem Zufall entstanden ist. Aber eben, ich sehe es wie vielleicht weniger gesetzlich.
Was heißt weniger gesetzlich? Also wenn jetzt der Biologielehrer oder der Physiklehrer oder Naturkundelehrer kommt und ihnen erzählt, das ist über Jahre Millionen, hat sich das entwickelt und so. Die Schöpfungsgeschichte, wie gehen Sie mit dem um?
Aber für mich, das kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern. Der, mein Kindergartenfreund hat mir davon erzählt, dass wir von den Affen abstammen. Und für mich hat das Sinn gemacht. Ja, wieso? Evolution, ist doch logisch, dass sich alles weiterentwickelt. Und für mich war das eigentlich schon dann klar gewesen, aber dann ist schnell gesagt worden, nein, das kann nicht so gewesen sein. Das ist zack, 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 einfach wie von jemandem halt so geschaffen worden. Aber für mich ist das wirklich kein Widerspruch. Die Wissenschaft fragt, wie das passiert ist und die Religion, wer das dahinter steckt. Und für mich ist das nicht, für mich muss man das auch gar nicht trennen. Mhm. Und dann habe ich wie, wirklich schon dann mit 5 oder 6 habe ich gewusst, nein, das ist nicht, es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt nicht richtig und falsch, sondern, und ich weiß auch nicht, Christen haben viel, oder so wie ich es erlebt habe, viel so einen sturen Blick, so, das ist richtig und das ist nicht richtig und so ist es gewesen und so ist es nicht gewesen. Aber ich habe jetzt mein ganzes Leben lang so angefangen, habe ich meinen Blick aufgetan und wie, es gibt vielleicht mehr Wahrheiten, mhm, als das wir sehen können.
Genau. Und die Religion ist immer noch ein bisschen ein Begleiter in Ihrem Leben heute, würden Sie sagen?
Vielleicht nicht mehr in dem Sinn, wie es war bei mir daheim. Aber das, so wie ich gesagt habe, ich glaube, dass da Gott ist, der die Welt gemacht hat. Mhm. Aber alles andere ist für mich wie relativ geworden, oder vielleicht auch weniger wichtig. Und mhm, das ist auch wie vielleicht die Basis, wieso dass ich mich so für Umweltschutz und Menschenrechte einsetze. Mhm. Genau.
Moritz Stiefel, Sie waren katholisch, glaube ich. Ministrant. Ist etwas geblieben von dem?
Nicht wirklich.
Ist es wichtig bei Ihnen, so wie man jetzt bei der Zipora Marti gehört hat, im Elternhaus, dass es ein täglicher Begleiter, wirklich ein Wert
war? Mehr daraus gar nicht. Nein. Ich hatte irgendwie so ein bisschen eine Trotzphase gehabt, dass ich die andere Richtung wählen, weil meine Eltern sind so ein bisschen atheistenmässig unterwegs gewesen. Und ja, ich hatte einfach die religiöse Phase gehabt, wie man halt hat erste, zweite Klasse Religionsunterricht und wow. Und da bin ich auch ministrieren.
Das war ein bisschen Ihres Revolutionstum, haben Sie gesagt. In welchem für einen Haushalt oder die Heime sind Sie dann gross geworden? Sie haben noch einen jüngeren Bruder. Was war das für ein Haushalt in Luzern?
Ja, sehr ein offener. Also wir haben eigentlich nicht viele Regeln von den Eltern her. Wir konnten ein bisschen machen, was wir wollten. Also klar, es hat schon gewisse Sachen gegeben, die nicht gegangen sind. Aber wir haben immer viele Freunde heimnehmen, aber es ist immer etwas gelaufen. Oder? Also auch grosse Familienfeste, sind immer die Leute bei uns essen, sind Partys gegangen. Es war wirklich gut von dem her. Also, mhm. Ein offener Haushalt, sage ich jetzt mal.
Und Sie sind früh mit der Gourmet-Küche in Berührung gekommen, glaube ich, schon als 5-jähriger Knobli. So im Palas oder im Gütsch essen?
Genau, ja. Ich hatte eine Grossmutter damals. Also die ist leider gestorben. Und die hat gerne so ein bisschen in den schicken Häusern diniert, sage ich jetzt mal. Und da ist der kleine Moritz immer mitgegangen. Mit den Lackschüli und den Flügen und dem Veston.
Das haben Sie genossen?
Natürlich, ich habe das genossen, ja.
Nachher bei Ihren Eltern war das, glaube ich, mit dieser Rotgewisse nicht mehr so gewesen. Sie haben gesagt, Familienfester, eben so Ostern, etwas mit einem Haufen Leuten am Tisch.
Genau, ja, ja.
Und bei diesen Ostern, das war ein bleibendes Erlebnis auch für den kleinen Moritz.
Oder? Ja, genau. Das war so bei meiner Tante, das war ein Weggis. Sie hatte ein grosses Bauernhaus mit einem Treibhaus. Und da waren auch irgendwie 20, 30 Leute gewesen. Und da haben sie eine Skizze geschlachtet. Und ich habe zuerst nicht wirklich traut zuschauen, bin aber gleich geschaut. Und es war etwa mit 5, 6 und kannst du durchgezogen. Ja.
Und aber was haben Sie für Erinnerungen an die Schlachtung von dem Hitze?
Ja, eben, es war gewisse Furcht, aber Neugier und dann gleich das Mitleid zum Tier. Und dann haben wir es am Schluss gleich gegessen. Also, es war so ein Hin und Her. Also. Aber ja, es ist ein bleibendes Erlebnis.
Es ist ja, das ist ja immer wieder eine Diskussion auch mit, wie wird das Tier getötet, dass man ein Tier töten muss, dass man zum Beispiel kann, auf einem Teller so ein Gericht anrichten kann.
Sie haben einmal mitgemacht bei einem Event im Zürcher Kaufleuten mit einer Künstlerin zusammen, wo ein halbes oder ein ganzes Rind wie eine Art als Kunstwerk inszeniert worden ist und nachher gekocht und am Publikum verteilt worden ist. Was haben Sie für eine Beziehung zum Töten von Tieren, zum Schlachten?
Also, ich bin ein grosser Tier, nur so zu sagen. Mhm. Ich persönlich könnte das Tier wahrscheinlich töten. Ich bin aber froh, wenn es jemand anders macht. Ich verwende das Tier nachher. Mhm. Und zwar von Nose to Tail. Ich nutze alles. Oder? Und das Event mit den Sandsachnächten zusammen, das ist auch um das gegangen. Dass man einfach das ganze Tier verwendet. Oder? Also wir haben zum Beispiel eine halbe Seite runtergelassen in der Mitte des Saals und zwei Metzger gehabt, die es vor dem Publikum auseinandergenommen haben. Oder? Und ich meine, im Kauf Leute, oder? Wahrscheinlich viele es kochen und so. Das war ein bisschen paradox. Und die Leute in Zürich sind auch zum Teil wirklich an den Event gekommen, weil sie mal wollen sehen, wie man das macht. Oder? Mhm. Also es war schon recht spannend gewesen.
Zurückzukommen auf die Familienfester bei Ihnen. Was waren Sie für ein Kind? Sind Sie ein braves Kind? So mit Pflügen und Lackschuhen haben Sie uns vorher so ein Bild auferstehen lassen vom gescheitelten, anständigen, lieben, folgsamen Bub.
Natürlich, ich war sehr brav. Nein, sag ich. Nein, also eben nach der Ministrantenphase ist die wilde Phase gekommen, die Rebellenphase. Und das, ja.
Wie hat sich das gezeigt?
Ja, halt einfach nicht machen, was gesagt wird, gegen die Lehrer ein bisschen aufmüpfig tun und so weiter und so fort. Aber, mhm. Ja.
Sie waren in einem Internat. Ist das Teil von dem Konzept, das man gefunden hat, jetzt muss man den ein bisschen auf die Schiene stellen?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber es ist gerade das Gegenteil rausgekommen.
Sie haben gesagt, Ihre Eltern haben Ihnen viel Freiheit gelassen. Und Ihren Brüdern. Ist das ein Konzept, das Sie sagen, im Nachhinein, es hat mich gut getan?
Definitiv, ja. Ich weiß nicht so gut, wie ich jetzt bin. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bin und mir ganz gut mit mir selber.
Mhm. Also das Selbstbewusstsein, das Ausprobieren, der Mut, etwas auszuprobieren, ist...
Ich denke, das kommt auch von dort her. Ja.
...ist von dort geleitet worden. Zipora Marti, Sie sind die Älteste von vier Kindern, haben nochmal eine Schwester, zwei Brüder. Sie sind sozusagen in ein Ferienlager geboren worden.
Wie? Ja, das kann man so sagen. Also, ich bin die Älteste von vier und meine ersten fünf Jahre so habe ich eigentlich im Skigebiet verbracht. Meine Eltern hatten dort ein Ferienhaus. Genau.
Also nicht ein Ferienhaus, wo Ihre Familie Ferien gemacht hat, sondern wo andere Ferien
ja,
gemacht
Ja, genau, wo andere Kinder auch in die Ferien kommen, Familie und wirklich ganze Lager, ja.
Mhm.
Genau.
Und nachher sind Ihre Geschwister gekommen und das haben Sie mir erzählt, als Kind nicht nur einfach cool gefunden, dass jetzt da noch mehr rum sind, oder?
Ja, nein, das war sicher nicht nur cool.
Also haben Sie genau. Eifersüchtig am Anfang auf Geschwister?
Ja, das ist wirklich etwas, was mich meine ganze Kindheit durchgeprägt hat. So, eben wie am Anfang war ich Prinzessin und alles und die ganze Aufmerksamkeit eben auch von all diesen Gästen für mich hatte. Und plötzlich sind da mehr und dann sind wir auch dort weggezügelt. Das heisst, noch mal weniger Aufmerksamkeit. Und ich habe wirklich viel das Gefühl gehabt, ich komme zu kurz. Und gegenüber ihnen, aber nachher auch, als ich erwachsen war, gegenüber anderen. Genau, ja.
Sie haben gesagt, das Lied, das Sie durch Ihre Teenage-Zeit begleitet hat, war von Böhlen, ein Schwan, so weiss wie Schnee.
Ich würde nicht sagen, dass es mich durch meine Kindheit begleitet hat, aber ich würde auch sagen, dass ich nicht die einfachste Kindheit hatte, sehr eine schöne, aber nicht die einfachste. Ich bin in der Schule nicht mega gut angekommen, vielleicht auch wegen dem, weil ich viel das Gefühl hatte, ich komme zu kurz, weil ich vielleicht nicht das hübscheste Kind war. Weil ich viel, weil ich nie die neuesten Kleider habe bekommen. So. Ich habe nie so zum Clan dazugehört. Und aber schon von klein auf nicht. Und in diesem Lied geht es ja genau um das. Und genau, darum habe ich da wirklich auch schon im Kindstadt voller Kehlen mitgesungen. Mit der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal anders ist, als es dann war.
Wann ist es anders geworden?
Ja, ich glaube, ein grosser Schritt war, dass ich erkannt habe, dass es für mich genug ist. Dass es reicht für mich. Und dann habe ich auch angefangen, meinen ganzen Konsum zu hinterfragen.
Aber hat es denn den Konsum vorher gegeben? Also Sie haben gesagt, Sie haben nie so wahnsinnig viel Geld gehabt als Familie. Also ein bisschen müssen schauen aufs Geld. Und dann gibt es ja in den meisten Biografien der Mädchen, ich sage jetzt einmal so die Pöstchen-Phasen, oder?
Definitiv.
Die haben Sie auch gehabt.
Ja, definitiv. Möglichst viel kaufen und möglichst wenig Geld dafür ausgeben, sodass man noch mehr kaufen kann. Mhm. So, was ja eigentlich auch heute der Trend ist, auch wenn wir jetzt lachen.
Von dem weg wieder zu weniger? Gibt es ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gemerkt haben, das ist nicht meins? Einfach für möglichst wenig Geld möglichst viel haben.
Aber für mich war es wirklich zu merken, dass es für mich reicht, dass ich genug habe, dass ich nicht zu kurz komme. Und ich weiß auch nicht, wieso das einen Klick gemacht hat, aber es war wie so eine Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, okay, nein, ich komme nicht zu kurz, es reicht. Mhm. Und dann ist es eigentlich, ja. Es ist mir auch viel leichter gefallen, mit Konsum umzustellen. Genau.
Moritz Stiefel, Sie haben eine Phase gehabt, bevor Sie dann Koch geworden sind, wo Sie auch hätten können einen anderen Weg gehen können, glaube ich. Sie haben Partys veranstaltet. Aufgelegt als DJ.
Das ist parallel. Also noch parallel ist es sogar zu sein.
Ah ja?
Ja.
Was hat Sie dort getrieben?
Meine Freundeskreis, ganz ehrlich. Also wir hatten ein kleines Kollektiv, wo wir Veranstaltungen, ganz kleine Veranstaltungen gemacht haben, dann immer grössere. Und dann sind sie zu gross geworden und dann haben wir aufgehört.
Und Sie haben ja mit Ihrem Restaurant auch noch so etwas wie eine kleine Galerie nebenbei. Das heisst, bei Ihnen hängen immer wieder, stellen andere Künstler auf und Sie sagen, es bleibt immer wieder mal ein Bild hängen, wo dann bei mir die Heime landet. Was ist das für eine Beziehung zur Kunst, zur bildenden Kunst?
Also meine Eltern haben mich schon ein bisschen auf den Trip gebracht, sage ich jetzt mal. Und bei unserem Restaurant machen wir es eigentlich so, dass wir alle anderthalb Monate im Künstler eine Plattform geben. Also wir haben von Fotografie bis Leinwand und Plakat haben wir schon gehabt, grafische Sachen. Also eben, der Künstler kann bei uns einfach ausstellen und ihm gehört eigentlich die ganze Fläche und dann kann er sich austoben. Also und durch das haben wir natürlich immer schön, das Restaurant sieht immer wieder anders aus, oder? Es ist immer wieder ein neuer Raum, oder? Durch das der Raum so klein ist, läuft aber immer etwas. Und die Leute, wo ich denke, manchmal kommt jemand und sagt, ach, das gefällt mir jetzt gar nicht. Mhm. Und das nächste Mal kommt jemand, oh, das will ich kaufen. Oder? Also es ist immer ein bisschen, ja, es ist ja schön, dass der Wandel da ist im Betrieb. Oder?
Wie haben Ihre Eltern Sie auf Kunst gebracht?
Ja, mein Vater hat einfach auch gemalt, meine Mutter hat ein gemalt und einfach sehr das Umfeld von meinen Eltern war recht künstlerisch unterwegs gewesen, ja.
Und Sie könnten eigentlich auch malen?
Nicht wirklich.
Haben Sie es probiert?
Nein, ich habe es noch nie probiert.
Musik, Malen, wie spürt man das in der Küche bei Ihnen? Also sind die Gerichte am Schluss auch so ein bisschen wie ein Bild oder nach Rhythmus gekocht?
Teils. Also es gibt Sachen, die sicher minimal sind. Es gibt Sachen, die sehr aufwendig sind, wie eine Symphonie, sage ich jetzt mal, oder was auch immer. Wir haben da schon Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel mal einen Teller in eine Box hier und einfach mit so einem Rahmenbläser reingespritzt und noch Zeug draufgerührt und dann haben die Leute gefunden, was spinnt er jetzt, was macht er jetzt da? Das sind einfach so Sachen, das wird die Leute auch ein bisschen provoziert mit diesen Sachen.
Das darf durchaus eben auch eine bildhafte Kunde sein,
ja,
wo man nicht nur etwas zu essen,
sondern
auch... Und
nicht zu ernsthaft.
Also. Ja. Ihr Vater hatte ein bisschen einen Schreinereibetrieb, war ein Lebenskünstler, die Mutter Sozialarbeiterin. Die beiden haben, ich will doch noch schnell da bleiben, auch eine kleine Galerie gehabt, oder?
Genau, ja.
Was war der Anspruch von dieser Galerie?
Ja, das weiss ich gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Das ist jetzt lang her. Aber ich denke, sie haben sicher auch junge Künstler unterstützt. Und das ist auch ein bisschen mein Antrieb im Restaurant.
Mhm. Zipora Marti, Sie haben ursprünglich Schneiderin gelernt. Haben Sie das gewusst in der Nähschule quasi, dort ist mein Talent, dort ist meine Berufung?
Nein, nicht unbedingt. Nein, auch, als Teenie wollte ich nie Schneiderin werden. Und irgendwann habe ich dann gefunden, doch, es klingt gleich noch spannend. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich war mit 15 oder so fertig mit der Schule. Und dann musste ich einfach mal etwas machen, sozusagen. Ich bin dann aber noch in die soziale Arbeit abgerutscht.
Abgerutscht, das ist ja nicht etwas...
Abgerutscht.
Sie sagen, ich bin die soziale Arbeit abgerutscht. Das tönt ja, wie wenn das etwas wäre, wo man sich ein bisschen jammen dafür.
Ah, nein, überhaupt nicht. Einfach so wie, wenn man jetzt meinen Weg anschaut, war es wie eine Kurve gewesen halt. Aber nein, überhaupt nicht. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe wie immer in schon in der Lehre, wie in dem, was ich mache, noch einen tieferen Sinn gesucht vielleicht. Und habe ich Menschen unterstützt und verschiedene Praktika gemacht in so sozialen Institutionen und Ateliers. Und genau, bin auch auf Deutschland gegangen und habe noch Schnitttechnikerin gelernt, weil das wirklich das war, was mich an meiner Ausbildung am meisten fasziniert hat. So die grafische Zeichnung eigentlich von einem, oder ja, so der grafische Plan von einem Kleidungsstück zu erstellen. Und die Art, wie wir das in der Ausbildung dann gelernt haben, war einfach nicht so genug perfekt für mich. Genau.
Dann sind Sie auf Deutschland und haben die Schnitttechnikerin-Ausbildung noch gemacht. Und sind zurückgekommen und haben in einem Produktionsbetrieb gearbeitet, oder? 2 Jahre, wo man Kleider hergestellt hat.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe in der Entwicklungsabteilung von einer grossen Sportmarke gearbeitet.
Also, wo man Kleider entwickelt hat?
Genau, produziert ist es auf der ganzen Welt geworden. Mhm. Und wir haben so mit Design und Entwicklung zusammengearbeitet. Design hat Designs gemacht und wir haben dann wie die Zeichnung ihre Skizze in eine Zeichnung umgewandelt, für das es dann produziert werden kann, so vereinfacht gesagt.
Genau. Es sind 2 eher junge Gäste, die wir heute persönlich hier bei uns haben. Der Moritz Stiefel 37, Zipora Marti 26. Und darum haben wir auch etwas, was man bei etwas gesetzteren Jahrgängen kaum sieht, nämlich Tattoos. Beide von meinen Gästen haben Tattoos, der Moritz Stiefel sehr auffällige. Und er hat noch den Ärmel zurückgekrempelt, darum sieht man es gut. Auf einem Arm ist es, glaube ich, ein Saukopf, kann man schon so sagen, oder? Ja. Wie ist es denn zu dem gekommen?
Das war mein 2. Tattoo. Und ich habe mich eigentlich einem Künstler hingegeben.
Und, mach mal.
Nein, es ist schon ein kleines Konzept. Ich habe einfach gesehen, Schwein ist eines meiner Lieblingstiere. Mhm. Und es ist ein bisschen Böses. Und, ja. Aber es ist ein bisschen die böse Seite und da der Fisch ist ein bisschen die liebe Seite.
Also, was ist für ein Fisch auf dem anderen Unterarm?
Ist ein Zander, ein Zander, der eigentlich gefangen wird und sich kann losreissen von der Leine. Das ist so ein bisschen. Aber da, das wird geschlachtet und das kann sich losreissen.
Da haben wir also tierische Tattoos, bei Ihnen sind es vegane Tattoos.
So ein Blödsinn.
Da gehe ich richtig in der Annahme, Zipora Marti. Wenn ich Ihnen aufs Handgelenk
also,
schaue,
ja,
was ist
das? Ich bin tätowiert worden, lange bevor ich...
Aber es war schon vorher, das Tattoo, bevor Sie vegan angefangen haben?
Ja, längstens, das ist ein Samen von einem Ahorn.
Ja. Mhm. Das sind die Näsli, die man mit früher als Kind so ein bisschen können aufkleben
konnte. Genau.
Ein außergewöhnliches Motiv, wieso das?
Für mich ist es etwas mega Faszinierendes, weil so wie ich es hier habe, ist es etwa die reale Grösse. Und es ist so klein und zerbrechlich und das muss im richtigen Moment an den richtigen Ort fallen. Und es wächst wirklich so einen fetten, starken Baum draus mit saftigen Blättern. Genau, das finde ich faszinierend. Aber hier am Rücken habe ich noch eine Biene. Also.
Ein Bienenli. Zipora Marti, aus dem Tattoo, sagen Sie, wächst eben aus so etwas Feinem mal etwas ganz Grosses, der Blick in die Zukunft. Jetzt fangen Sie an mit einer eigenen Kollektion. Von was träumen Sie für die Zukunft? Wo wollen Sie hin?
Also ich persönlich gerade jetzt bin ja sehr beschäftigt mit dieser Marke und darum aber wie auch unser Konzept ist ja
also mal ein grosser Laden.
Mal vorerst.
Oder, was so anfangen.
Unser Konzept ist ja wirklich, wir fangen mal an und machen mal und schauen, was daraus entsteht. Und ich habe kein fixes Ziel, das möchte ich mal erreichen. Klar wäre es schön, mal ein Atelier zu haben, wo man wirklich selber produzieren kann, grösser, vielleicht mit Angestellten oder so. Aber wie gesagt, es muss sich ergeben. Für mich gibt es keinen fixen Traum jetzt in Bezug auf das. Genau, ich glaube, das ist wirklich so der Kern oder die Essenz von dieser Marke. Genau,
und die Familie hat Platz in diesem Traum?
Ja, das diskutieren wir dann, wenn es das Thema wird.
Moritz Stiefel, Sie haben Ihr eigenes Restaurant schon. Die Selbstständigkeit, dass eben, was Sie sagen, die Homebase, wo Sie machen können, was Sie wollen. Von was träumen Sie noch?
Ja, nicht so viel. Also ich bin echt sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Ich werde sicher vielleicht in ferner Zukunft noch einen 2., 3. Betrieb machen, aber das muss alles organisch wachsen. Also.
Mhm. Aber doch, so eine Kette könnten Sie sich vorstellen?
Eine Kette nicht.
Ah, das wäre dann alles zu Luzern, die Betriebe?
Ja, ich weiß es nicht. Das kommt.
Weil was ja ein bisschen außergewöhnlich ist für einen Küchenchef, für einen Koch, die meisten haben so Lehr- und Wanderjahre, wo sie über Shanghai, London, Paris, weiss was ich, wo überall hingehen. Sie sind Luzern recht treu geblieben immer.
Ja, das ist noch lustig. Also all meine Freunde, meine Sternenköche und so, sagen immer, wieso bist du zu Luzern? Was machst du zu Luzern? Dann habe ich gesagt, ja, das ist meine Homebase, das ist wirklich meine Heimat. Und ich glaube, da hat es noch recht Potenzial, etwas zu bewirken.
Ja. Keine Lust auf Paris, London,
Tokio. Ich reise privat sehr viel. Also.
Okay. Dann danke ich meinen beiden Gästen, die heute uns einen Einblick gegeben haben in Luzern, in ihr Leben, in ihr Aufwachsen und die Pläne, die sie noch haben für die Zukunft. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier ein bisschen angelassen haben, Zipora Marti. Ganz herzlichen Dank auch für den Einblick, Moritz Stiefel. Sie würde ich noch gerne fragen, Sonntag, vielleicht die einen, die uns jetzt zuhören, stehen in der Küche und sind schon etwas am Basteln. Was gibt es bei Ihnen heute?
Heute? Geht zu am Sonntag.
Und dann essen Sie nichts?
Oder gehen Sie? Was ich heute esse? Ja. Ich bin noch eingeladen an einen Geburtstag von einem Freund.
Also haben Sie heute wirklich frei, kann man sagen.
Ja.
Geniessen Sie es, einen wunderschönen Sonntag, eine erholsame Zeit allen. Merci vielmals fürs Dabeisein, das war persönlich gewesen, aus dem Spiegelpavillon hier in Luzern. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke vielmals.
Das war die Sendung persönlich mit der Daniela Lager und Gäste. Sie war Zipora Marti. Sie ist Unterwäschdesignerin und Ökoaktivistin und der Moritz Stiefel Spitzenkoch. Die ganze Sendung ist aus dem Theaterpavillon in Luzern gekommen und Technik gemacht und alle Kabel verlegt und dort eingesteckt, wo sie müssen eingesteckt werden müssen, haben der Thies Ganz und der Hedi Massaudi. Dann die nächste Sendung, die ist dann heute in der Woche. Am 17. März, moderiert von der Sonja Hasler. Und Gast bei ihr ist einerseits Jolanda Neff. Sie ist mehrfache Mountainbike-Weltmeisterin. Und der Paul Metzener. Er ist Architekt und leistet seit Jahren humanitäre Einsätze in Katastrophen- und Krisengebieten. Die ganze Sendung kommt aus dem Theater Casino in Winterthur. Und ihr seid herzlich eingeladen. Wenn ihr wollt, an eine Sendung kommen, live vor Ort zuschauen und zuhören, dann könnt ihr das machen, indem ihr bei uns online geht auf srf1.ch nachschaut, wo welche Sendung stattfindet und dann anmelden. Die ersten sind die schnellsten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.